Hallo und herzlich willkommen bei Außerordentlich und Glücklich, dem Podcast über das echte Leben, seine Herausforderungen und wie man das Glück darin findet. Mein Name ist Ini Martius. Ich bin Emotionscoachin und die Stimme hinter der gleichnamigen Akademie, dem Insta-Account und Blog. In der heutigen Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, dass dann, wenn wir zu pflegenden Eltern werden, wir eben eine Reise vor uns haben zu jemandem, der wir noch nicht sind. Jemand, der auf eine neue Art mit dem Thema Inklusion und Behinderung in Kontakt kommt und der dadurch mit sich selber und seinen eigenen Werten eben auch ganz neu in Kontakt kommt. Und ich möchte mit dir darüber sprechen, was es mit uns macht, dann in diesem Umfeld mit Menschen mit fachlicher Expertise im Austausch zu sein. Ärzten, Therapeuten, LogopädInnen, alles, was unsere Kinder fördert und begleitet in der ersten Zeit und wie wir dem begegnen. Ich teile mit dir meine Erfahrungen, meine Eindrücke und die Erkenntnisse meiner Reise zu der, die ich heute bin. Viel Freude beim Zuhören, beim Reinfühlen und Verstehen. Hallo und herzlich willkommen zu der Folge dieser Woche. In dieser Woche schauen wir in der Akademie ein wenig darauf, was es mit uns macht, wenn wir gerade pflegende Eltern geworden sind, wer wir selber darin sind und welche Fähigkeiten sich vielleicht noch entwickeln werden und auch dürfen oder sogar müssen, immer dann, wenn wir für uns oder unser Kind gut einstehen wollen. Ein Aspekt, in dem das sehr schnell notwendig wird, ist im Austausch mit fachlicher Expertise. Wenn ich mich an die Geburt unseres Kindes mit dem Down-Syndrom erinnere, dann erinnere ich mich vor allem daran, dass in dem Moment natürlich das System gegriffen hat, was ich nicht hatte. Ich bin keine Ärztin. Ich kann die Notlage des Herzens meines Kindes nicht korrekt abschätzen. Ich kann keinen Ultraschall machen. Ich kann all das, was ich an Prüfsystemen bisher in meinem Leben hatte, nicht für das anlegen, was ich gerade brauche. Das heißt, ich bin darauf angewiesen, dass Menschen mit einer fachlichen Expertise mich unterstützen, Orientierung geben, all das Chaos wieder ordnen, in dem ich so neu bin. Und das, was besonders daran ist, ist, dass wir von Sekunde 1 an, wo klar ist, dass hier eine Abweichung aus dem ist, was gewohnt, normal, vorstellbar und bekannt ist, ist eben, dass wir erstmal überrascht sind, orientierungslos. Und in diese Orientierungslosigkeit hinein mischt sich dann eben ganz oft auch der Stress, der nach der Überraschung erfolgt. Die Besorgnis, die Angst, die Zukunftsangst und es kann ganz schön überrollen. In diesem Moment jemand an deiner Seite zu haben, der sich aber in dieser neuen Welt eben schon auskennt, der weiß, was es bedeutet, wenn ein Kind mit einer schlechten Sauerstoffversorgung auf die Welt kommt, wenn da vielleicht ein Loch im Herzen ist, wenn da vielleicht eine klare Diagnose im Raum steht, dann brauchen wir diese Menschen, damit sie eben handlungsfähig sind, wo wir es nicht sind, noch gar nicht sein können. Wir haben diese Welt vorher noch nie betreten, wir haben diese Erfahrung noch nicht gemacht und es ist völlig verständlich, dass wir an dieser Stelle eben nicht selbstwirksam und konsequenzenüberblickend handeln oder entscheiden können. Tatsache ist allerdings auch, dass wir eben nicht nur auf eine fachliche Expertise treffen, die wir einfach abrufen und die das überbrückt, was wir noch nicht können, sondern wir treffen auf Menschen. Wir treffen auf Menschen in dem Status, in dem sie jetzt gerade sind. Vielleicht sind die gestresst. Vielleicht haben die Situation, so wie sie jetzt gerade ist, selber schon lange nicht mehr erlebt. Vielleicht erleben die das jeden Tag und sind dahingehend sehr abgeklärt. Vielleicht haben die Stress mit den Kollegen gehabt, Stress mit den Vorgesetzten oder vielleicht auch im privaten Umfeld. Ich werde es nie wissen. Doch eben diese Menschen treffen auf mich. Und eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist die, dass es einerseits Menschen gibt, die einen Beruf ausüben, eine fachliche Expertise erreicht haben und diese eben erreichen Hand in Hand mit Empathie. mit dem Wunsch, hilfreich zu sein und dienlich mit dem Wissen, das sie sich angeeignet haben. Und das war in wirklich wunderschönem Fall und ganz erstklassig, anders kann man das wahrscheinlich gar nicht ausdrücken, der Fall, als wir auf die Neonatologie gekommen sind mit unserem Kind. Wir haben wahnsinnig ruhige, sichere, liebevolle Pflegepersonen getroffen. Wir haben auch Ärzte getroffen, die erst einmal für sich so souverän waren in ihrem Handeln, dass es für uns einen Teil des Stresses wieder wegreduzieren konnte. Aber, und ich würde die Folge nicht aufnehmen, wenn es kein Aber gäbe, wir sind eben auch den Menschen begegnet, die Aussagen getroffen haben, die kritisch waren. Haben Sie das denn vorher schon gewusst? Weil, also, wenn man das ja weiß, dann muss man, und dann werden Sätze oft nicht zu Ende ausgesprochen. Weil sie merken, dass wir hier stehen, vor einem realen Kind, was auf die Welt gekommen ist, was da ist, über das wir uns auch offensichtlich freuen und Sorgen machen. Und das ist einer dieser erst kleinen Punkte, wo fachliche Expertise auf den Menschen trifft und wo menschliche Meinung auf andere menschliche Situationen trifft. Und wir haben im Team der Akademie in der letzten Woche in Vorbereitung auf diese Woche und den Content dafür natürlich uns auch ausgetauscht zu diesem Thema und unseren Erfahrungen und haben einmal wieder festgestellt, wie unterschiedlich wir auch dort reingehen und mit welchem unterschiedlichen Druck der Situation. In unserem Falle war der Herzfehler überschaubar. Das war fast schon abhandelbar mit einer Aussage wie, das verwechselt sich aller Wahrscheinlichkeit nach. Was es auch tatsächlich getan hat. Während zum Beispiel Janine in unserem Team ein Kind hat, das aufgrund des Herzfehlers operativ behandelt werden musste. Und je nachdem, wo wir uns befinden, wie groß der Druck oder die Not oder die Angst ist in unserer Situation, umso stärker treffen uns auch eben Aussagen von fachlicher Expertise, von der wir uns vorrangig erstmal Orientierung und Hilfe und Handlungsfähigkeit wünschen. Weil da hat diese Beurteilung unserer Situation ja irgendwie gar nicht so ein Fundament, auf das es aufsetzen kann. Und das, worüber ich aber vor allem mit dir in der Folge sprechen möchte, ist, dass wir immer dann, wenn wir von der fachlichen Seite eben auch eine Einschätzung brauchen, eine Unterstützung, weil wir wissen wollen, wie wir vorgehen, weil wir eine gute Entscheidung für eine Operation oder gegen eine Operation treffen wollen, weil wir vielleicht auch einfach entscheiden wollen, wird unser Kind Wolter machen als physiotherapeutische Behandlungsmethode oder Bobert. Das eine erfordert eine sehr stringente Elternmitarbeit, durchaus auch eine Anstrengung und Herausforderung im Beziehungserleben mit deinem eigenen Säugling und Baby. Und das andere ist wesentlich sanfter. Und wenn ich da auf die fachliche Expertise treffe, die eben nicht mich als Mutter sieht, sondern den Umstand der Diagnose und auch das Kind noch gar nicht genauer anguckt und sagt, ja, also ohne Wolter wird das hier mit einer Trisomie 21 oder mit dem Down-Syndrom nicht viel bringen. Wir müssen hier schon mit dem richtigen Tool ansetzen an der Stelle. Und ich erzähle dir das, weil diese Erfahrung, die haben wir in der Stärke, in der Aussage nicht gemacht. Und wir haben eine ganz tolle Physiotherapeutin auch sowohl auf der Neonatologie kennengelernt, als auch dann hier vor Ort. Allerdings haben wir oft im Nachgang eben, auch in Intensivtherapiezentren oder auch wenn ich irgendwo im Außen unterwegs war und einen Vortrag gehalten habe oder mich Menschen unterhalten habe, habe ich oft die Rückmeldung gekriegt, echt, ihr habt nicht Wolter gemacht, wieso habt ihr das nicht gemacht? So, und jetzt kommen wir zu einem spannenden Punkt. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie betrachte ich das denn? Wie betrachte ich das, wenn ich als pflegende Mutter ja eben gar nicht die fachliche Expertise einer Physiotherapieausbildung und einer Spezialisierung in Richtung Wolter oder Bobert habe? Ich kann das nicht beurteilen. Und dieses Nicht-Beurteilen erschafft natürlich in einem gewissen Rahmen eine Abhängigkeit, ein darauf angewiesen sein, dass unser Gegenüber in unserem besten Willen und dem Willen unseres Kindes uns einen Vorschlag macht. Und es wäre so schön, wenn das immer der Fall wäre. Es wäre so schön, wenn sich das immer ausgeht. Doch genauso ist es eben häufig nicht. Viel häufiger ist, dass Menschen mit einer fachlichen Expertise eben auf einen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Auf einen Erfahrungsschatz, der innerlich die Berechtigung herstellt, eine Aussage zu treffen, die eben doch nicht für mich und für mein Kind getroffen wird, sondern aus Expertise und Erfahrungsschatz heraus. Und das kann man erst mit der Zeit als pflegendes Elternteil wahrnehmen und erkennen. Erst mit der Zeit kannst du erkennen, dass sich die Gewichtung zwischen fachlicher Expertise und deiner elterlichen Expertise verändert. Denn du sammelst ja Erfahrung mit deinem Kind jeden Tag, 24/7. Du siehst alles, während die fachliche Expertise, bei der du dir dann Orientierung, Hilfe oder Handlungsfähigkeit holen willst, eben die Momentaufnahme sieht. Und um die Momentaufnahme einzuordnen, bedient man sich einerseits seiner Kompetenz im Bereich von Wissen und vielleicht auch von Haltung im Idealfall. Und man bedient sich des Erfahrungsschatzes. Und ich erlebe ganz häufig, dass Eltern, die ich begleite, Mütter, die ich begleite, mit dem Wunsch zu mir kommen, zu sagen, ich habe immer wieder Stress in einer ganz konkreten Situation, wenn die Physiotherapeutin oder der Arzt, die Ärztin mir gegenübersteht und eine Aussage über mein Kind trifft, mit der ich nicht d'accord bin. Dann habe ich immer Stress und ich merke gleichzeitig, ich kann da nicht gut für mich einstehen und für mich reden, wirklich davon überzeugt sein, dass ich auch Recht haben könnte mit meiner Meinung. Weil das ist ja nur eine Meinung und die anderen haben ja die Professionalität und die Kompetenz. Wenn Mütter oder Eltern mit diesem Anliegen zu mir kommen, dann ist es nicht mein Job, richtig zu stellen, dass der eine oder der andere mehr Kompetenz hat. Sondern dann ist mein Job, eine Befähigung herzustellen, wieder flexibel in der Situation selber wahrnehmen zu können, wie viel Gewichtung ich meiner eigenen elterlichen Expertise eben auch einräumen möchte. Denn wenn ich davon ausgehe, keine Wahl zu haben, als den Erfahrungsschatz und die Kompetenz des Gegenübers als gesetzt anzunehmen, gleichzeitig merke, das ist nicht ganz stimmig mit dem, wie ich mein Kind wahrnehme, dann erzeugt das Stress. Weil wir ja selber einen Erfahrungsschatz haben, der jetzt irgendwie in Abgleich geraten möchte mit der fachlichen Kompetenz. Und es ist nicht selten der Fall, dass, wenn ich mit Klienten daran arbeite, den Stress der Situation zu ergründen und zu reduzieren, dass wir eben auch darauf stoßen, dass das ja ganz viel mit uns zu tun hat. Und das hatte auch mit mir als pflegende Mutter total viel zu tun. Wie sehr traue ich mich, meine Meinung gegenüber einer vermeintlichen Respektsperson oder einer Person mit mehr fundierter Kompetenz auch wirklich klar zu formulieren? Und ich mache dir ein ganz einfaches Beispiel meiner Kindheit. Ich bin noch mit Sätzen meiner Mutter groß geworden von man macht älteren Menschen Platz, man hat Respekt zu haben vor älteren Menschen und vor allen akademischen Berufen, und das war kein ausgesprochener Satz, sondern das war oft sichtbar in Verhaltensweisen, verhält man sich bescheiden, man nimmt sich zurück, die haben auf jeden Fall recht. Das sind alles Dinge, die sehr unbewusst und subtil durch die Verhaltensweisen meiner Eltern in mich eingeflossen sind. So, und dann sitze ich da bei meinem Kind, kriege Empfehlungen zu Therapiemöglichkeiten, zu möglichen Untersuchungen, Vorgehensweisen, zum Kita-Platz, zur Beschulung, was immer es sei. Also wir können da ja wirklich an allen Ecken damit spielen, dass uns plötzlich Personen entgegenkommen, die eine vermeintlich größere Kompetenz haben als wir. Und dann sitze ich da und bringe das mit, dieses unbewusste Paket, und gerate in Stress, weil ich einerseits weiß, ja warte mal, aber da ist doch mein Kind, das sehe ich doch. Und ich sehe auch Potenziale darin, die es hat. Und ich sehe vielleicht nicht ganz die Notwendigkeit in dem, was mir vorgeschlagen wird, und muss das irgendwie verbalisieren und muss im Idealfall mich selber ja darin auch so erleben, dass ich das zum Ausdruck bringen konnte, was mir wichtig war. Denn wenn ich halt aus einem großen sozialen Beziehungsstress heraus dann irgendwie sage, was mein Erfahrungsschatz ist oder meine elterliche Expertise und meine Meinung, und dabei aber in mir total unsicher und aufgeregt bin, merke, ich verhaspel mich, ich rede vielleicht nicht ganz gerade aus oder ich kann nicht gut Blickkontakt halten, weil das stresst mich irgendwie, dann ist ja unausgesprochen, wenn wir jetzt uns dieses Bild vorstellen und wir zoomen mal so ein bisschen da raus, da ist eine Unsicherheit im Raum. Und irgendjemand im Raum wird versuchen, das wiederherzustellen, dass es ein sichereres Gefühl gibt. Und wenn ich das nicht selber bin, dann wird es im Zweifelsfall die fachliche Expertise tun, indem die da reinsteppt und sagt, guck mal, weißt du was, Ich sehe das so und so. Und dann ist die Frage, wenn das passiert, habe ich dann die Kraft, trotzdem nochmal dafür einzustehen, was aber meine Gedanken sind. Und es ist so wichtig zu verstehen, dass das ein Prozess ist. Wir können nicht, wenn diese Dinge in uns stecken, erwarten, dass die einfach aufhören, weil die Notwendigkeit, dass wir unserem Kind mehr zur Seite stehen wollen, so groß ist. Die sind da, wir tragen solche Dinge in uns. Das ist dieser liebevolle Rucksack, den wir alle haben mit unseren Lebenserfahrungen, die wir so mitbringen. Und es kann sein, dass wir solche Lebenserfahrungen haben und dass die in einem Lebensweg, in dem solche Situationen gar nicht auftauchen, eben gar nicht tangiert werden. Da kommen wir uns super souverän vor. Da haben wir gar keinen Stress, mit anderen Kompetenzen in Kontakt zu geraten und mit denen auch in einen Meinungsaustausch zu gehen. Aber jetzt als pflegender Elternteil eben zu merken, ich bin hier in einem Zwiespalt aus, ich habe zwar die Kompetenz nicht, aber ich habe dieses Kind und ich will dafür einstehen. Dieser Zwiespalt, der macht eben was mit uns. Und oft ist es so, dass wenn diese sehr unbewusst Dinge in uns arbeiten und wir uns erstmal ja auch selber damit kennenlernen müssen, dass wir eine neue Form der Verunsicherung erleben, weil das neu ist, Eltern zu sein, weil es noch dazu neu ist, pflegendes Elternteil zu sein, weil es noch dazu neu ist, uns mit Therapieformen, Inklusion, was es auch sei, auseinanderzusetzen. Das ist ja einfach auch anstrengend. Es ist anstrengend, in neue Welten einzutauchen, ne? Und es gibt natürlich Menschen, denen das total leicht fällt, weil die einfach von ihrer gesamtheitlichen Konstitution mit sehr viel Neugier, sehr viel Offenheit, sehr viel Risikofreude ausgestattet sind. Es gibt aber eben auch Menschen, die das nicht haben, die erstmal wieder wissen müssen, wer sie sind, wo sie sind, wie das alles hier so funktioniert. Und in diesem Prozess werden wir jeden Tag stärker. Und ich erzähle dir das, weil ich das nicht nur aus meiner Erfahrung kenne, sondern auch aus der Erfahrung all der Frauen und Mütter und Eltern und Paare, mit denen ich arbeiten darf. Wir werden mit jedem Tag Erfahrungsschatz reicher und Kompetenzen stärker. Und wir müssen uns eben auch kurz immer in diesen Momenten erleben, wo wir so verunsichert sind. Und vielleicht auch darüber kurz überrascht sind und denken, hey, warte mal, aber sonst in anderen Kontexten passiert mir das doch gar nicht. Warum passiert mir das denn hier? Und warum stresst mich das so krass? Diese Erfahrung müssen wir erstmal machen, damit wir verstehen, was das Lernfeld ist, was es für uns darin gibt, pflegender Elternteil zu sein. Ob es darum geht, unserer Meinung und Stimme Gehör zu verschaffen oder ob es eben darum geht, überhaupt wirklich zu akzeptieren, dass wir jetzt pflegende Eltern sind, dass unser Kind anders ist als andere. Das war zum Beispiel ein Thema, mit dem ich Stress hatte. Ich kann mich sehr gut erinnern an einige SPZ-Besuche ganz zu Beginn, wo unser Kind natürlich durch die klassischen Entwicklungstests gelaufen ist. Klassische Sprachtests, die Physiotherapietests, die heilpädagogischen Testungen, all das, was da so steht. Also alleine, wenn ich das jetzt gerade so erzähle und überlege, durch wie viele Testsituationen mein Kind in seinem Leben schon gelaufen ist, während unsere neurotypischen Kinder das gar nicht hatten, finde ich es einfach nur gruselig, wirklich gruselig. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass ich in diesen Situationen am Anfang ganz unbewusst wahnsinnig nervös war. Ich bin da hingegangen mit meinem Kind, was ich über alles liebe und auf das ich super stolz war, wie gut es sich in meiner Wahrnehmung einfach entwickelt hat. Und das, obwohl natürlich auch mit der Diagnose Trisomie 21 Ängste in mich reingekommen sind. Wie wird das hier? Gerade wenn dir jemand sagt, das kann dir keiner vorhersagen. Und das kann wirklich niemand vorhersagen, wie sich das zeigt in deinem Kind. Was da wie anders ist, was wie entwicklungsverzögert ist. Das ist eine groß, große Bandbreite. Und ich hatte aber das Gefühl, vieles läuft wirklich gut. Ich war da ganz stolz. Ich hatte auch das Gefühl, wir sind ein gutes Mutter-Kind-Team. Wir kriegen das gut hin. Und dann bin ich in diese Testungssituation hinein und habe ganz oft gemerkt, boah, die strengen mich über die Maßen an. Und auf so vielen Ebenen fangen wir an mit, du kommst ins SPZ, du hast einen Termin und hast dann aber eine Wartezeit von einer Dreiviertelstunde mit einem Säugling. Das kann mit manchen Säuglingen, wenn ich auf meine vier Kinder gucke, total entspannt und cool sein. Das kann aber auch wahnsinnig nervenaufreibend und anstrengend sein. Erstmal musst du alles an Zeug mitschleppen. Wickeltasche, Fläschchen, falls du nicht stillst, oder alles, was du zum Stillen brauchst. Dann ist die Frage, wo stille ich hier? Habe ich einen Ort, wo ich mich vielleicht auch wohlfühle, überhaupt zurückziehen kann? Gibt es da oder muss ich einfach im Wartezimmer irgendwie gucken, dass ich mein Kind stille? Bin ich die Person, die sich damit wohlfühlt oder nicht? Guck mal, und du hörst schon, während ich das erzähle, da sind so viele Faktoren, die je nachdem, was für eine Art von Persönlichkeit wir sind, eben auch Stress in uns erzeugen. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass grundsätzlich hatte ich kein Problem damit, da in der Öffentlichkeit zu stillen, aber eben alles dabei zu haben, nicht zu wissen, wie lange es dauert, geht es in eine Schlafenszeit rein oder nicht. So ein bisschen auch um meinen Tag zu strukturieren und auch für mich wieder einen Ruhepol zwischendurch zu finden, das hat schon so den einen Teil des Stresses gemacht. Dann gab es den Teil des Stresses in der Testsituation. Du erzählst über dein Kind, du merkst, du wirst beäugt und fragst dich, erzähle ich ihr das Richtige? Ist das gut zu bewerten, was ich hier gerade über mich und mein Kind sagen kann oder eben nicht? Und dann siehst du, wie jemand da einfach Kreuze macht auf einem Zettel und Dinge einordnet und zuhört und im Zweifelsfall auch gar nicht groß empathisch zuhört, sondern das einfach, der macht seinen Job. Der nimmt es auf und der geht auch ein ganz klares, stringentes Prozedere durch mit dir und deinem Kind in dieser Testung. Und weißt du, das Spannende ist, und das kann ich erst im Nachgang reflektieren. Ich bin dann manchmal nach Hause und es ist eine Riesenlast von mir abgefallen, als ich aus der Tür vom SPZ rausgegangen bin. Und ich konnte gar nicht so richtig benennen, warum. Heute kann ich dir sagen, dass damals in mir ein Thema wach geworden ist, dass ich irgendwie beweisen wollte, wir machen das ziemlich gut. Unser Kind macht das auch ziemlich gut. Und ich hatte vor allem ein Thema damit, dass, obwohl ich eben gesehen habe, dass mein Kind sich gut entwickelt, und das hat es wirklich, natürlich in der Testung, Tests angesetzt werden, die die Schere aufzeigen wollen zwischen neurotypischer Entwicklung und nicht neurotypischer Entwicklung. Und das heißt, da ist immer ein Stück weit ein defizitorientierter Blick mit im Raum. Und auch immer die Rückmeldung über dein Kind ist ein Stück weit defizitorientiert. Mit einer Ausrichtung, was du jetzt tun kannst, um das irgendwie in die richtige Bahn zu lenken, in den Griff zu kriegen, hinzubekommen. Und ich habe in meinem Leben sehr häufig die Erfahrung gemacht, dass ich in einer anderen Art strukturiert, strategisch denke als andere Menschen, dass ich in einer anderen Art Dinge auseinandernehme, wieder zusammensetze und verstehe. Und das ganz häufig zum Beispiel im ganz klassischen Schulsystem dazu geführt hat, dass mein Weg der falsche war. Dass mir aufgezeigt wurde, in meiner Wahrnehmung, und das ist ein ganz subjektives Empfinden, ich kann mich nicht erinnern, dass das wirklich massiv jemand zu mir gesagt hätte, aber in meiner Wahrnehmung hat es mir immer das Gefühl vermittelt von, eigentlich bist du ein bisschen zu dumm. Also eigentlich bist du nicht richtig clever. So, liegt ja auf der Hand, wie man es macht. Wieso machst du das denn nicht so? Und ich erzähle dir diesen privaten Aspekt an der Stelle, damit du verstehen kannst, das hat mit der Situation im SPZ nichts zu tun. Aber es gab eine Ähnlichkeit des Empfindens. Und die Ähnlichkeit des Empfindens verursacht Stress. Die ruft in meinem Gehirn etwas auf. Dafür muss ich nicht mal die klare Situation benennen können. Aber ich weiß, das gab es schon mal, diese Erinnerung. Und daraus projiziert mein Gehirn nach vorne, was jetzt wahrscheinlich ist, was zu erwarten ist und empfindet diesen Stress nochmal nach. Und es hat eine Weile gebraucht. Ich würde mal sagen, so gut ein halbes Jahr bis ein Jahr, bis ich gemerkt habe, es passiert mir ja immer wieder. Also es passiert mir in den vielfältigsten Situationen plötzlich mit meinem pflegebedürftigen Kind. Bei ÄrztInnen, bei TherapeutInnen, im SPZ. Und dann habe ich mich gefragt, warum passiert mir das denn eigentlich? Was ist denn da los? Was stresst mich denn daran so sehr? Und ich erzähle dir das deshalb, weil es so hilfreich ist zu verstehen, weshalb ich das tue, was ich tue. Ich coache pflegende Eltern, nicht weil ich ihre Welt plötzlich total vereinfache. Ich coache pflegende Eltern, damit sie in eine neue Form von Erkenntnis über sich selbst kommen können, in eine neue Form von Souveränität und Sicherheit und Vertrauen, in der sie in Situationen gehen können, die vorher anspannungsgeladen waren und sich dann zeigen als, ich weiß, wer ich hier bin, ich weiß, was ich hier tun kann und was nicht. Und mit mir und mit meinem Kind fühle ich mich hier wohl. Deshalb mache ich das. Weil ich diese massive Erfahrung gemacht habe, was das bedeutet, wenn du eben diese Themen bearbeiten kannst und plötzlich mit deinem Kind weißt, ja, da sind Defizite, auf die wird heute geguckt werden. Und du weißt, dass das ein Defizit ist, was sich dadurch errechnet, dass ein neurotypisches Kind sich an dieser Stelle anders verhalten würde als dein Kind mit geistiger Behinderung. Und plötzlich bin ich anders im Raum da. ich kann mich entspannen und ich möchte etwas mit dir teilen, eine Erfahrung, die ich gemacht habe, nachdem sich das für mich gewandelt und nicht mehr so stressgeladen war, im Austausch mit fachlicher Expertise zu sein. Ich habe häufig festgestellt, dass mir eine ganze Welt entgangen ist, weil ich so stressgeladen war. Mir ist oft die ganze Welt dessen entgangen, dass mein Gegenüber auch manchmal Stress hatte. Stress damit, dass ich eine andere Meinung habe. Stress damit, dass ich eben nicht alles mit mir machen lassen könnte oder nicht zu allem Ja und Amen sage. Oder auch eine Kompetenz anzweifle. Dass ich in einen Konflikt eintrete. Das ist für viele Menschen Stress. Jetzt bin ich nicht so der Mensch, der Konflikt sucht. Ich meide den nicht, aber ich suche ihn nicht, sondern ich suche eigentlich immer den gemeinsamen Nenner. Wofür sind wir hier zusammen hier? Was wollen wir eigentlich gerade erreichen in der Situation? Und zum Beispiel die Erfahrungen im SPZ haben sich für mich unfassbar gewandelt. Oder auch die Erfahrungen in Elterngesprächen haben sich wahnsinnig geändert. Weil ich jetzt da sein kann als ich, als die Mutter meines Kindes, in der Beziehung, dass ich mein Kind für wertvoll, für voller Potenzial und für auf Augenhöhe annehme. Und immer wenn ich so da sein kann, kann ich eben auch in Verhandlungen eintreten. Und diese Verhandlung ermöglicht mir plötzlich, dass ich etwas ganz Tolles kann, was ich in den ersten Momenten als pflegende Mutter nicht konnte. Ich kann mir die fachliche Expertise, die Kompetenz und die Handlungsfähigkeit meines Gegenübers zu eigen machen. Ich kann einen Auftrag aussprechen. Ich kann ein Hinterfragen in den Raum stellen, um noch mehr rauszuholen, um besser zu verstehen, welche Kompetenz da reinwirkt, um mit teilzuhaben an dem, was der anderen weiß, um gemeinsam Entscheidungen zu treffen, die gut für dieses Kind sind. Und nicht, weil es schon 20 Kinder vorher gab, die mit dem Down-Syndrom dort auf dem Stuhl gesessen haben. Das erreicht zu haben, hat mich bereichert. Mein Kind mit einer geistigen Behinderung zu haben, hat mich immens bereichert. Es hat mir dieses wahnsinnige Geschenk gemacht, über etwas hinwegzukommen, was mir ganz unbewusst einfach mit in meinen Prägungszeitraum und Erfahrungsschatz hineingelegt wurde. Ich kann mich behaupten. Und ich kann es in meiner Art tun, ich kann es friedfertig tun, ich kann es kooperativ tun, ich kann es mit einem Lächeln tun und ich kann es tun für das Kind, das ich liebe. Und ich sag dir, was es mit mir macht, es macht mich stolz. Es macht mich unbändig stolz, dass, egal wie defizitorientiert jemand auf mein Kind guckt, es nichts mehr an dem Potenzial macht und an der Wertschätzung, die ich für dieses Kind habe. Es ändert nichts. Diese Meinung darf da sein. Ich muss es nicht rechtfertigen. Ich muss nicht dagegen ansprechen. Ich kann es hinterfragen und ich kann auch merken, der andere kann gar nicht sehen, was ich sehe. Der hat viel weniger Kompetenz zu meinem Kind als ich und kann entspannt sein in dieser Situation. Ich erzähle dir all das, weil ich weiß, dass so viele Menschen im Austausch mit fachlicher Expertise und Kompetenz Stressreaktionen haben, Ängste, eine Scham, sich irgendwie schuldig fühlen, wenn man was vermeintlich nicht richtig gemacht hat, sich ärgern, dass man nicht gesagt hat, nicht schlagfertig genug war für das, was man eigentlich hätte gerne loswerden wollen. Ich habe so viele Menschen schon im Coaching begleitet, die genau an solchen Punkten standen. Und die Erfahrung zeigt mir, mein Erfahrungsschatz zeigt mir, dass die Entwicklung darin vielfältig und bunt ist. Jeder Mensch kann seinen eigenen Weg des Umgangs damit finden. Das muss nicht meiner sein. Und ich erzähle dir meinen heute nur, um dir die Zuversicht mitzugeben und den Mut. Sowohl wenn du ganz am Anfang deiner Reise pflegende Elternschaft stehst, als auch wenn du schon total viele Jahre hast und merkst, da sind immer noch so Situationen, über die ich nicht hinweggekommen bin bisher. Ich mag dir die Zuversicht vermitteln von: Dein Gehirn ist neuroplastisch. Du kannst Dinge neu lernen. Es gibt eine Schule des Verlernens, wie der Maulwurf sagen würde im Buch Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd. Und ich mag dich einfach dazu ermutigen, dir die Menschen zu suchen, die dir aufzeigen, wie gut du das machst und die es in der Art machen, dass es glaubwürdig für dich wird. Die in der Art an deiner Seite sind, dich reflektieren, beobachten und wahrnehmen und es dir zurückspiegeln können, wie du es selber vielleicht noch nicht kannst. Weil ich dir wünsche, dass du irgendwann in jeder Begegnung mit fachlicher Expertise, mit Erfahrungsschatz, als die Person da bist, die eben auch Expertise und Erfahrungsschatz hat. Alles Liebe für dich.